Heute Morgen predige ich über die letzte Begegnung zwischen Jesus und seinen Freunden. Er hat sie auf einen Berg bestellt, ehe er dann in die Ewigkeit zurückging. Matthäus 28 ab Vers 16. Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin sie Jesus beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige jedoch zweifelten. Und Jesus trat hinzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Frage, ob Sie schon mal für irgendetwas geworben haben in Ihrem Leben. Vielleicht für Ihren Verein, in dem Sie sind, dass Sie ein neues Mitglied bekommen. Vielleicht für die Partei, der Sie nahestehen, dass da jemand auch Zugang findet. Vielleicht für eine Zeitung, weil Sie da eine Werbeprämie bekamen, wenn Sie ein neues Mitglied werden. Oder ein Automobilclub. Ich war vor 3 Jahren in einer Reha-Klinik. Und da bekam man so fast vegetarische Nahrung, so ziemlich ohne Fett. Und in der Nähe, das war im Schwarzwald, in der Nähe war ein schöner hoher Berg, der so ganz sanft anstieg und dann immer höher wurde. Und da gab es so in dem ersten Drittel ein Gasthaus. Und das sollte doch Schwarzwälder Kirschtorte verkaufen, die 30 Zentimeter hoch ist. Sagte ich, das gibt es nicht, sowas habe ich noch nie gesehen. Und das machte dort überall die Runde. Jeder sagte, da muss ich mal hingehen, gucken, ob das stimmt und wenn es geht, es auch ausprobieren. Wobei das natürlich auch schon verboten war, solche Steigungen überhaupt zu laufen und dann noch Fett in dieser Weise zu sich zu nehmen. Auf jeden Fall, die meisten gingen dann hoch und schauten, ob es stimmt. Es stimmte. Also Werbung sogar für Torte. Die Frage ist, wie ist das eigentlich mit der Werbung für Gott? Haben Sie in Ihrem Leben schon einmal für Gott geworben, richtig eingeladen? Es ist erstaunlich, wir können ja über alles reden, über Fußball, über schlechtes Wetter, über Familienmitglieder, über Krankheiten, über was weiß ich, neue Automarken. Aber sobald das Wort Gott in den Mund genommen wird, es sei denn so in gedankenlosen Formulierungen wie, was weiß ich, ach du lieber Gott, da fällt einem nichts dabei ein, aber sobald man irgendwo über Gott reden möchte, ist da plötzlich ein Kloß im Hals. Und bisher ging alles ganz flott, so von der Zunge, und jetzt, ja, soll ich wirklich darüber reden? Das ist erstaunlich. Woher kommt das eigentlich? Das geht übrigens jedem so. Selbst den berühmtesten Predigern. Ich meine, bei der Predigt nicht, aber in ihrem Privatleben, irgendwo draußen, sie plötzlich ein Kloß haben, dass sie eine Hemmung überwinden müssen. Ja, woher kommt das? Ganz klar, in der Bibel steht, die ganze Welt liegt in der Gewalt des Argen. Das ist der Teufel. Egal, ob die Einzelnen daran glauben, ist im Moment nicht das Entscheidende. Und wenn ich etwas von Gott erzähle, betrete ich Feindesgebiet. Ja, ich erzähle nämlich etwas von Jesus, von dem Licht der Welt. Und das ist einfach eine Konfrontation. Und der Feind Gottes ist ja ein hemmungsloser Persönlichkeit, der überall die Hemmungen abbaut, wenn Sie nur mal den Abbau der Scham in unserer Gesellschaft überlegen. Da wird eine Hemmung nach der anderen abgestreift und dort, wo es eigentlich gar keine Hemmungen geben sollte, da tauchen sie plötzlich auf. Trotzdem, Jesus weiß das natürlich, lädt er seine Freunde hier ein auf einen Berg und bittet sie für ihn, Werbung zu machen, weil das gut ist für die Menschen, denn dann würden sie das entdecken, was ihr Leben wirklich heilt. Interessant ist, dass die Jünger, diese 11, sich vor ihm niederwerfen. Das heißt, sie beten ihn an, sagen, du bist wirklich der Erlöser, du bist der Herr. Und das ist ja schon großartig, wenn Gott uns solche Höhepunkte im Leben gibt. Ja, so ein Berg ist ja schon mal ein Höhepunkt, rein geografisch. Denn ihn anbeten ist noch etwas Schönes, tun wir teilweise auch in den Liedern, die wir singen. Und dann heißt es doch tatsächlich, einige aber zweifelten. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, welche Zweifel Sie hatten oder haben an Gott, an Jesus, an der Bibel. Ich hatte früher jede Menge Zweifel an der Bibel, so als junger Theologiestudent habe ich nahezu alles bezweifelt und dachte, hätte ich nur Jesus einmal gesehen, dann hätte ich überhaupt keine Zweifel mehr. Und die haben ihn jetzt gesehen und zweifeln trotzdem. Ja, wie sieht es aus mit den Zweifeln? Woran zweifeln gläubige Leute? Vielleicht denken sie, ist nicht vielleicht doch alles, was ich glaube, eine Illusion? Vielleicht mache ich mir ja nur was vor mit Jesus, dass ich irgendwann mal im Himmel bin und dass der alle Sünde wegnimmt von mir, wenn ich nur bete. Frage, ich weiß nicht, vielleicht kennt manche diese Überlegung. Ich habe am Anfang meines Christseins gezweifelt, ob ich wirklich noch Christ bin. Wann habe ich da gezweifelt? Klar, wenn die Dinge schief liefen in meinem Leben. Sie kennen doch alle diesen netten Karnevalsschlager, ist schon Jahrzehnte alt und eine uralte Kamelle. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Und das ist eigentlich die unausrottbare Grundüberzeugung in jedem von uns. Auch wenn wir wissen, Jesus ist unser Erlöser, glauben wir doch, eigentlich sind wir ganz anständige Leute und deshalb werden wir auch irgendwo mal als anständige Christen dann bei Gott sein. Und wenn dann im Leben plötzlich was schiefläuft, wenn es knirscht und knackt, wenn man feststellt, mit der Liebe ist es gar nicht so weit her, ich bin unbeherrscht, irgendwo sind es Dinge nicht so, wie sie sein sollten, und dann zu sagen, und, gehöre ich jetzt immer noch dazu? Ja, dann müsste ich an die Erlösung glauben, nicht mehr an mich und mein anständiges Leben, sondern an den Erlöser, der noch an mir festhält und muss an der Stelle Zweifel überwinden. Er hält fest an mir, wobei er mich natürlich da wieder herausführen möchte und verändern will. Also wir kommen nicht in den Himmel, weil wir so brav sind, sondern weil Jesus der Weg ist, der Weg der Erlösung und Vergebung. Ja, und dann sagt er hier, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Alle Gewalt. Ich weiß nicht, wie viel PS die größte Rakete hat, die da so irgendwo rumfliegt. Wahrscheinlich werden das ein paar Millionen PS sein. Aber Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt, unbegrenzt, auch nicht durch PS-Zahlen. Ja, stimmt das? Wenn Sie die Apostelgeschichte mal lesen, dann werden Sie feststellen, dass der erste Christ dort sein Leben verloren hat. Hat Gott da nicht geholfen? Es war der Stephanus, der wurde gesteinigt in aller Öffentlichkeit, nachdem er gerade eine flammende Rede für Gott gehalten hatte. Gott hat ihn nicht bewahrt, scheint so. Aber der durfte einen Blick in den Himmel werfen, ehe er starb. Und er sagte, ich sehe den Himmel geöffnet und Jesus zu Rechten Gottes sitzen oder stehen, weiß ich nicht mehr. Das heißt, wer zu Rechten des Chefs ist, der hat alle Gewalt übertragen bekommen. Er bestätigte also das, da ist einer, der alle Gewalt hat. Und das ist ja schon beeindruckend. Jesus hat alle Gewalt der Liebe, aber auch alle Gewalt des Richtens. Er ist der Grundstein im Leben, das heißt das Fundament für eine gute Lebensgestaltung. Er ist aber auch der Stolperstein, über den Menschen drüber fallen, sei es hier in der Zeit oder erst recht später in der Ewigkeit. Und dann stellen Sie fest, wie viele Menschen sich mächtig dünken. Ich nehme an, viele von Ihnen waren früher in der DDR mal, haben diese Grenzkontrollen über sich ergehen lassen, sei es eine halbe Stunde oder drei Stunden, wo sich so kleine Männlein aufgespielt haben wie die Machthaber der Welt. Macht. Und was ist geblieben? Nichts. Oder nehmen Sie das kleine Stück Land, was jetzt von einem riesigen Weltreich wieder zurückempfangen wurde. Und die Leute haben Angst vor dieser großen Macht, die jetzt dieses kleine Stück Land in Hongkong bestimmt. Oder nehmen Sie Stalin, einen Mann, den alle gefürchtet haben. Man schätzt, dass der Kommunismus im eigenen Land ungefähr 60 Millionen Tote produziert hat. Oder der eigenen Bevölkerung, nicht im Ausland, die außerdem noch im eigenen Land. Ja, ist das nun Macht oder Ohnmacht? Wie ist das zu Hause, wenn sich die Familienmitglieder anschreien, wenn sie Gewalt üben? Ist das Macht oder Ohnmacht? Manchmal ist es vielleicht angebracht, aber manchmal ist es auch das Gegenteil. Macht wäre, wenn ich mich beherrschen könnte, wenn die Liebe in mir Raum finden würde und nicht die Überschreitung von Grenzen. Von Jesus heißt es in der Bibel, dass er auf dem Thron sitzt, heute auf dem Gnadenthron. Das heißt, ich kann zu ihm beten und weiß, er ist mir zugetan in Liebe. Gnadenthron. Wenn er wiederkommt, sitzt er auf dem Thron der Herrlichkeit und wird auf der Erde Gericht ausüben. Und wenn einmal die Zeit zu Ende geht, heißt es in der Offenbarung, er sitzt auf dem großen weißen Gerichtsthron. Er ist also der Gnädige, er ist der König, aber auch der Richter. Ja, und dann sagt er uns, wir sollten werben für seine Sache, weil es gut ist für die Menschen. Zu seiner Zeit hat seine Macht eine Gruppe von Personen bedingungslos akzeptiert. Das waren die Dämonen. Wenn Jesus zu Besessenen kam und sagte, der soll jetzt verschwinden, dann haben die sich vorher oft niedergeworfen und haben gesagt, verschon uns doch, nicht vor der Zeit, verdirb uns nicht vor der Zeit. Sie wussten nämlich, dass er der Sohn Gottes ist, der sie einmal richten wird. Das war für sie überhaupt kein Problem. Als ehemaliger Engel wussten sie natürlich, wer Jesus ist, der König der Könige, weil sie ihn selber einmal angebetet hatten, ehe sie abfielen. Die haben seine Macht absolut akzeptiert. Und in der Bibel steht im Philipperbrief 2, Vers 9 bis 11, dass sich einmal jedes Knie vor ihm beugt und jede Zunge bekennen wird, dass er der Herr ist. Jesus verspricht den Seinen, er würde bei ihnen sein, alle Tage bis an der Weltende. Wenn Jesus bei mir ist, geht es mir dann gut? Sehr gut? Habe ich keine Probleme mehr? Ich denke, ein Leben ohne Spannung ist hier auf der Erde nicht möglich. Ein Leben ohne Spannung ist hier nicht möglich. Und wenn ich etwas anderes erwarte, folge ich einer Illusion. Aber wir haben hier drei Gitarrenspieler und jeder hat 6 Saiten auf seiner Gitarre und jede Saite ist in Spannung. Und deshalb gibt sie einen guten Ton. Kann sein, dass Jesus auch uns in eine Spannung hineinversetzt, vielleicht auch eine positive, damit er unserem Leben den Ton geben kann, von dem er möchte, dass wir ihn sozusagen herausklingen lassen. Er hat alle Gewalt der Liebe, aber auch des Gerichtes. Er beauftragt uns, für seine Sache zu werben, weil es gut ist für Menschen. Und er sagt, ich bin bei euch. Ja, dann sagt er, geht hin in alle Welt. Ja, alle Welt, ich vermute mal, wenn ich fragen würde, wer in diesem Jahr schon im Ausland war von Ihnen, da gingen ganz viele Finger hoch. Oder wer noch ins Ausland gehen oder fliegen würde, ging noch mehr Finger hoch. Sei es beruflich oder als Tourist oder in Verwandtschaftsdingen, wir bewegen uns ganz schön auf der Erde. Nicht nur die ersten 3000 Kilometer, sondern oft hängt da noch mehr dran. Aber für Christus sind wir meistens nicht so unterwegs. Da sind wir froh, wenn wir abends beten und morgens vielleicht die Bibel lesen und wissen, wir gehören dazu. Aber ob das andere dann auch erfahren, ist eine andere Frage. In der Bibel gibt es eine Komm-Struktur und eine Geh-Struktur. Jesus lädt die Leute ein, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ladet ab bei mir. Und dann schickt er sie wieder weg und sagt, und jetzt seid meine Boten und ladet andere Leute ein. Ich denke an einen Teenie, den ich kenne, der hat 3 Jahre lang als Junge seinen Freund abgeholt zum Jugendkreis. Jede Woche hat er den mitgeschleppt. Und erst nach 3 Jahren hat dieser Freund ganz langsam begriffen, worum es da überhaupt geht. Dass da nicht nur um Geselligkeit geht, um irgendwelche Spiele, sondern um Jesus und ist zum Glauben gekommen. Der ging also nicht in alle Welt, dieser Teenie, aber er ging zu seinem Freund und hat ihn eingeladen. Oder ich traf hier in einem Krankenhaus in der nächstgrößeren Stadt einen Mann, den ich schon lange kenne. Ich habe ihn nicht besucht, ich traf ihn zufällig dort als Patient. Und der sagte ja, ich habe gerade, das ist so jemand, der ganz gerne über seinen Glauben redet, manchmal auch sehr massiv, wo ich denke, ist eigentlich fast zu direkt. Und er sagte ja, abends bete ich immer und die lagen zu zweit im Zimmer. Und da habe ich dann meinen Zimmernachbarn gefragt, ja, ich bete abends immer, soll ich für sie mitbeten? Ich sagte, ja, warum nicht? Ja, ich könnte auch mit ihnen beten. Das war dann schon etwas direkter. Ja, warum eigentlich nicht? Also hat er laut mit ihm gebetet. Und da sie einige Tage zusammen waren, jeden Tag. Und da ist dieser Zimmerkollege zum Glauben gekommen an Jesus. Er brauchte noch nicht mal aus seinem Bett aufzustehen, um einen anderen einzuladen. Er brauchte nur das, was in ihm war, herauszulassen. Und in diesem Fall hat es einen anderen gewonnen, sodass er nicht nur hoffentlich körperlich relativ fit gemacht wurde im Krankenhaus, sondern auch das Entscheidende für sein Leben entdeckt hat. Ja, die Frage, wie sieht's aus? Ich war in dem Obstgarten meiner Großmutter oft tätig mit meinem Vater. Manchmal hat es mir Spaß gemacht, manchmal nicht. Und im Herbst haben wir dann, wenn die Blätter gefallen waren, oder es ging auf den Winter zu, die Äste abgesägt. Und da kamen manchmal riesige Berge zusammen, die also vom Fußboden so bis in diese Höhe gingen, an Ästen. Und dann versuchten wir, die zu verbrennen. Das war damals noch erlaubt. Heute ist ja nicht mehr erlaubt. Und die brannten oft nicht, weil es eben nass, kalt war, feucht. Da haben wir Benzin draufgekippt, brannte immer noch nicht. Und da erinnere ich mich einmal, da habe ich dann so ein paar Grashalme abgerissen und hatte dann so für so einen Unterteller so ein Mini-Feuerchen gemacht. Und dann habe ich eine Himbeerranke zerkleinert und habe die da draufgelegt. Und dann habe ich noch so eine kleine Ranke genommen und habe die wieder draufgelegt. Da hatte ich so ein Feuerchen, das hätte man auf so einen Frühstücksteller setzen können. Und dann habe ich immer ein paar Äste mehr draufgelegt und schließlich war dieser riesige Berg am Brennen, nicht an der Stelle, sondern alles umgeschichtet. Ich denke, dass dort, wo Jesus uns befähigt, kleine Dinge zu beginnen, er selber noch was drauflegt. Nicht um uns zu überlasten, sondern um mehr Wirkung zu haben. Dort, wo die Mitte stimmt, müsste auch irgendwo die Ausstrahlung am Rand zunehmen und sich erweitern. Oder um ein anderes Bild zu gebrauchen, ein Zirkel, der einen festen Mittelpunkt hat, kann kleine Kreise schlagen und die können auch größer werden. Wenn er aber keinen festen Mittelpunkt hat, rutscht alles weg. Die Frage, sind wir solche Leute, die Gott gebrauchen kann, um kleine, vielleicht sogar sehr kleine, oder auch größere Kreise zu schlagen? Sei es bei den Menschen, die uns ganz nahe stehen, wo es ja bekanntlich am schwierigsten ist, oder manchmal bei Fernstehenden, und vielleicht sogar Kreise, die von Oberzhausen bis ans Ende der Welt gehen. Das ist durchaus möglich in verschiedenen Beziehungen. Sie sollen in alle Welt gehen. Gut, heute ist ja umgedreht, dass alle Welt zu uns kommt. Es gibt ungefähr 190 Nationen und davon sind, glaube ich, 185 etwa in der UNO vertreten. In Frankfurt allein wohnen 165 Nationen. Also fast die ganze UNO wohnt in unserer Nachbarstadt. Wie das in Oberzhausen ist, weiß ich nicht. Ich habe schon lange keine Statistik mehr gelesen. Aber ich schätze mal, dass hier sicher auch über 80 Nationen vertreten sind. Frage, ob Gott uns auch ab und zu erlaubt oder führt, vielleicht auch da einen Kontakt zu gewinnen. Wobei das ja nicht so einfach ist wie zu einem Deutschen, weil die Leute ein klein bisschen einen anderen Lebensstil haben und manchmal auch eine andere Sprache, die man nicht so auf Anhieb versteht. Sich in Bewegung setzen lassen im kleinen und im großen Bereich. Wir sind immer in Bewegung, aber nicht unbedingt für Gott. Aber Gott möchte uns hier bewegen. Und er sagt, wir sollten die Leute zu Jüngern machen. Jünger sind Leute, die von einem Meister lernen, die in der Ausbildung sind. Und jetzt wäre eine persönliche Frage an Sie. Was haben Sie eigentlich von diesem Meister alles schon gelernt, wenn Sie in seiner Ausbildung stehen? Kann man nicht in 3 Sekunden beantworten, aber es wäre eine Frage zum Nachdenken, auch zu Hause. Was haben Sie schon von diesem Meister gelernt? Ja, was er möchte, ist, dass wir verfügbar sind. Damals waren es 11 Jünger, einer fehlte. Vielleicht sind Sie ja der 12., den er wieder ganz neu dazu ruft und sagt, du bist auch gemeint und ich möchte, dass du mit mir lebst und dich auch von mir erfüllen und einsetzen lässt. Die Leute sollten getauft werden. Wir wissen, dass wir hier in der Volkskirche die Taufe ein bisschen flächendeckend sehr verflacht haben. Ich sag mal zu einem rituellen Geburtsbegleitungsakt ein bisschen. Aber trotzdem geschieht sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich denke an eine Dame, die ich kenne, die ist ökumenisch getauft. Sowas kennen Sie wahrscheinlich noch nicht. Die ist also evangelisch getauft, als Kind, als Säugling. Und da ihre Großmutter katholisch war, hat sie in einem unbewachten Augenblick sie aus dem Kinderwagen genommen und ist mit ihr zum katholischen Priester gerannt und hat sie von der alleinseligmachenden Kirche taufen lassen. Jetzt war sie also schon evangelisch und katholisch getauft. Als sie dann Teenager wurde, ist sie zum Glauben gekommen an Jesus. Ist ja gut möglich, auch als Getaufter hinterher zum Glauben zu kommen. Und dann ist sie zu den Baptisten gegangen und hat sich dort durch Untertauchen taufen lassen. Jetzt war sie also evangelisch getauft, katholisch und freikirchlich. Aber das Schönste daran ist nicht, wie oft sie getauft wurde, sondern sie ist ein klein bisschen jünger als ich, also schon eine durchaus mittelalterliche Dame, aber sie ist immer noch mit Jesus unterwegs und voll im Einsatz. Und das ist das Entscheidende. Nicht, wie das am Anfang so alles auf diese oder jene Weise geschehen ist, sondern dass er mich gebrauchen kann. Ja, und wir sollten die Leute lehren, was er uns gelehrt hat. Deshalb war ja auch die Frage, was hat er mich denn gelehrt? Mal drüber nachzudenken, was habe ich gelernt, was kann ich denn weitergeben? Ich denke, eines ist sicher der Umgang mit der Bibel, ein anderes ist die Frage nach dem Lebensstil und dann wird es natürlich sehr persönlich. Ich möchte wieder an die Eingangsfrage zurückkommen. Haben wir schon mal für eine Sache geworben? Ich bin überzeugt, jeder hat schon für viele Sachen geworben von uns, egal wie alt er ist. Aber die Frage ist es, wie sieht es aus mit unserer Werbung für Gott? Haben wir da auch Glauben an das Produkt, das wir vertreten? Haben wir die Bereitschaft, uns in kleinen oder größeren Kreisen irgendwo in Bewegung setzen zu lassen? Jemand sagte, es geht in dem, was wir tun, immer um 3G, um Gehen, Gebet und Gaben. Gehen, Gebet und Gaben. Gehen kann richtig gehen heißen, kann auch nur Bewegung sein, vielleicht bis zum Telefon. Reicht ja auch schon, um in Verbindung zu kommen. Gebet, ohne Gebet geschieht nichts. Gott möchte, dass wir unsere Erwartung in Worte fassen. Und Gaben, das kann wirklich finanzielle Gaben sein, für irgendjemand, der bis an das Ende der Welt geht. Es kann die Kassette sein, die ich bezahle und verschenke, oder das Buch, das ich verschenke. Kann das Auto sein, das ich einsetze, oder die Wohnung, die ich öffne für irgendwelche Gäste. Gehen, Gebet und Gaben und Werbung für die beste Sache, die es in der Welt gibt, dass Menschen ja, dem begegnen, der sie liebt und der ihr Leben erneuert. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du derjenige bist, der uns gewinnt, der uns aber auch beauftragt. Wir beten, dass du uns segnest und in der Weise, wie du es möchtest, auch Gelegenheit gibst, mit anderen diese gute Nachricht von dir zu teilen und ihnen auch das mitzuteilen und zu erschließen, was du uns erschlossen hast. Amen.